NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Thomas Bickhofen und das sind einige unserer Themen an diesem Tag. Die Griechen, der Euro, das Drama. Ein weiterer Tag ist verstrichen, ohne dass es einen Kompromiss gegeben hat. Kämpfe trotz Waffenruhe. Aus Debaltsevo im Osten der Ukraine wurden den ganzen Tag über heftige Gefechte gemeldet. Zur Zukunft der Truppe. Die Bundesregierung will das Weißbuch zur Sicherheitspolitik neu auflegen und riskantes Manöver. Die französische Regierung drückt ihre Wirtschaftsreformen am Parlament vorbei. Möglicherweise zum Preis eines Misstrauensvotums. Aber wir beginnen in Griechenland oder in Brüssel. Die Frage nach mehr Cash oder mehr Crash beantwortet die griechische Regierung derzeit jedenfalls ganz klar. Beides. Mehr Cash, um nur ein paar Monate zu überbrücken, bis neue Vereinbarungen gefunden sind, und mehr Crash, wenn es um die Bedingungen dafür geht. Gestern scheiterte an dieser Position eine Einigung der EU-Finanzminister, aber es gibt schon wieder ein neues letztes Datum. Manche sprechen auch von einem Ultimatum. Bis Freitag hat die griechische Regierung nun Zeit, ganz förmlich Hilfe zu beantragen. Allerdings sinkt die Hoffnung, dass sie das auch tun wird. Das wurde beim Finanzministertreffen heute in Brüssel klar. Von dort berichtet Kai Küstner.
Wenn das ein Poker ist, der da zwischen Griechenland und den anderen Euro-Staaten stattfindet, dann ist Wolfgang Schäuble der perfekte Spieler. Keine Spur von Nervosität über den so viel diskutierten Grexit, Griechenlands möglichen Austritt aus der Eurozone. Betont gute Laune, verströmte der Bundesfinanzminister vor den Journalisten, ist aber eiskalt in der Sache.
Die entscheidende Frage ist und bleibt, dass Griechenland sich entscheiden muss, will es eigentlich dieses Programm? Oder will es nicht? Das hat bisher niemand der Kollegen hat bisher verstanden, was Griechenland am Ende wirklich will. Ob Griechenland selber das weiß, ist auch die Frage.
Das Programm, das ist jenes milliardenschwere und Ende des Monats auslaufende Hilfspaket, das Athen nicht verlängern möchte. Und das in Griechenland deshalb so verhasst ist, weil es mit seinen Sparauflagen dem Finanzminister Varoufakis zufolge die Menschen ins Elend stürzt und das Wachstum stranguliert.
Bisher ist er nicht sehr wirkungsvoll, andere zu überzeugen. Das will ich mal so als aufmerksamer Beobachter mal sagen. Ich kenne ja meine Kollegen auch und weiß ein bisschen, wie sie reagieren. Also da hat er noch Luft nach oben.
So der Kommentar des Deutschen zu seinem griechischen Widerpart. Herr Varoufakis hingegen ist fest davon überzeugt, dass er nicht nur seinen Griechen, sondern ganz Europa einen Gefallen tut, wenn er es schafft, den Sparzwang ein wenig zu lindern. Wir in Europa wissen, wie man beratschlagt, um einen sehr guten, einen ehrenwerten Ausweg aus anfänglichen Meinungsverschiedenheiten zu finden. Versuchte der griechische Finanzminister Varoufakis Zuversicht zu verbreiten. Die Botschaft der Eurogruppe lautet aber eher: Athen, wenn du denkst, du kannst pokern, dann verzockst du dich. Aus Sicht des Eurogruppenchefs Dijsselbloem hängt jetzt alles an den Griechen. Das Ergebnis des gestrigen Treffens war ja eine unmissverständliche Drohung an die Adresse Athens gewesen. Ihr habt bis Freitag Zeit, eine Verlängerung des laufenden Milliardenhilfsprogramms zu beantragen. Danach schließt sich der Rettungsschirm. Mit nicht absehbaren Folgen. Es gibt immer noch erhebliche Unstimmigkeiten zwischen Griechenland und den anderen Eurozonenländern. Es geht jetzt ans Eingemachte. Wenn wir keine Lösung erzielen, wären die Auswirkungen auf das europäische Wirtschaftssystem erheblich. So ein besorgter britischer Finanzminister Osborne, dessen Land gar nicht Mitglied der Eurozone, sehr wohl aber der EU ist. Während der luxemburgische Vertreter forderte, es müssten sich jetzt beide Seiten ein bisschen bewegen, machte Wolfgang Schäuble auf seine Weise klar, was er von Spekulationen hält, die felsenfest scheinende Front der Eurogruppe gegenüber Athen könnte am Ende doch noch zerbröckeln.
Sie nützen nichts. Ich habe das früher schon in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt. Da hat auch jemand versucht, mich zu erpressen. Dann habe ich ihm erklärt, ich sei so blöd, ich merk's gar nicht, wenn ich erpresst werden soll. Und deswegen nützt es nichts. Es nützt einfach nichts. Full stop.
Wolfgang Schäuble heute nach dem Finanzministertreffen in Brüssel. Den einzigen Europapolitiker mit intellektueller Substanz hat ihn sein griechischer Amtskollege Varoufakis noch vor kurzem genannt. Trotzdem konnte er bei Schäuble kein Verständnis für die neue griechische Position wecken. Klar ist aber auch, den Deutschen kommt eine Schlüsselrolle zu bei der Suche nach einer Lösung für diesen Konflikt. Ein Kommentar von Carsten Schabowski.
Athen schaltet auf stur. Sparen und Reformen, die weiter wehtun? Nein, das lassen wir uns nicht vorschreiben. Vor allem die neue griechische Regierung ließ auch die zweite Verhandlungsrunde platzen. Die Folge: Es wird immer schwieriger, die Notbremse zu ziehen. Zwei Züge, vollgepackt mit Argumenten, Idealen, aber auch mit Rücksichtslosigkeit, rasen aufeinander zu. Junge Politiker, in Griechenland gefeiert wie Helden, mit offenem Hemd und Lederjacke, allerdings ohne große Detailkenntnisse, treffen auf Dienstlimousinen und strenge Verfechter eines Sparkurses und damit zum Beispiel auf den deutschen Finanzminister Schäuble, CDU. Der gibt sich ebenfalls unnachgiebig. Die Griechen machen es den anderen Euro-Ländern schwer. Im Kern geht es doch nur darum, sich schriftlich zu verpflichten, schon einmal getroffene Vereinbarungen auch einzuhalten. Aber die junge Regierung will ihr Gesicht nicht verlieren. Das Wahlversprechen war ja: Wir denken endlich an die Opfer des zu harten Sparkurses. Jetzt wirken die selbsternannten Revolutionäre aus Griechenland wie Pokerspieler, die billigend in Kauf nehmen, alles zu verlieren, wenn ihr Bluff nicht aufgeht. Griechenland allein gegen den Rest der Eurozone. Verständlich, dass die EU da den Griechen die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Kompromisslosigkeit kommt bei Wählern gut an. Trotzdem, der Preis für einen Crash wäre zu hoch. Auch für Deutschland. Bleibt Griechenland bei seiner Betonposition, dann hätte das Land wohl im März kein Geld mehr, um seine Schulden abzustottern. Es wäre pleite. Bye-bye Euro. Das Land müsste dann wohl auf eine neue Währung umstellen. Das wäre ein unkontrollierter Austritt aus der Eurozone mit unvorhersehbaren Folgen. Auch für die anderen Länder der Währungsunion. Also auch für Deutschland, das als Exportnation darauf angewiesen ist, dass es auch anderen Ländern wirtschaftlich gut geht. Besser wäre es darum, nicht nur intuitiv auf andere zu zeigen. Der Reichere und Stärkere gibt nach, könnte die neue Devise sein. Beispiele: Der griechische Finanzminister hat vorgeschlagen, dass Schulden ja nur dann zurückgezahlt werden könnten, wenn es Griechenland wieder finanziell gut geht. Warum denn eigentlich nicht? Wir erinnern uns, nach dem Krieg wurde 1953 für Deutschland ein ähnliches Modell vereinbart. Zweites Beispiel: Griechenland und auch andere Länder in Südeuropa leiden unter der Exportstärke von Deutschland. Weil sie den Euro haben, können sie ihre eigenen Exporte durch Abwertungen nicht mehr billiger machen. Die Bundesregierung könnte darum noch mehr im eigenen Land investieren, um den eigenen Leistungsüberschuss zu verkleinern und andere Länder größer werden zu lassen. Das würde Griechenland definitiv nicht sofort aus der Pleite befreien, könnte aber dazu beitragen, dass die neue Regierung ihr Gesicht bewahren kann und damit vielleicht auch Zugeständnisse an andere. Wie gesagt, Kompromisse sind gefragt. Das starke Deutschland muss seiner vielleicht neuen starken internationalen Rolle gerecht werden und anfangen, Brücken zu bauen. Neue Brücken, die Europa und vor allem der Euro so dringend brauchen.
Carsten Schabowski kommentierte. Während die Hauptdarsteller der griechischen Regierung, also Ministerpräsident Tsipras und Finanzminister Varoufakis, auf der europäischen Bühne gerade, so drückte es heute ein deutscher Politiker aus, eher wie ein paar Halbstarke wahrgenommen werden, gelten sie daheim in Athen bei manchen noch als Helden. Bei anderen aber wächst inzwischen die Sorge. Die Sorge vor dem sogenannten Grexit, die Sorge vor dem Verlust des eigenen wenigen Geldes. Angst, Trotz und Ungewissheit machen sich am Tag danach breit in Griechenland, wie Reinhard Baumgarten berichtet.
Wieder Verluste an der Börse in Athen. 4% gaben die Kurse heute nach. Aktien griechischer Banken verloren 9%. Von Panik könne noch keine Rede sein, sagt der Börsenanalyst Nikos Kafkas. Aber
es herrscht Druck, eine Lösung zu finden. Wir hoffen drauf. Wir können durch einen Unfall zum Grexit kommen. Ich halte das für möglich.
Die Unerbittlichkeit, mit der sich Griechenland und die 18 anderen Euro-Staaten gestern begegnet seien, verheiße nichts Gutes, meint Analyst Kafkas. Aber beide Seiten könnten positive Zeichen setzen.
Als erstes ein Kompromiss. Das verhindert einen Unfall. Wenn das Wort Unfall aus der Gleichung verschwindet, dann werden Investoren positiver denken, egal ob die Verhandlungen etwas länger dauern.
Meinungsumfragen zufolge genießt die Regierung in Athen einen hohen Rückhalt in der Bevölkerung. Schuld sind die anderen, meint der 30-jährige Kostas Skliropoulos.
Ich bin wütend auf die Logik der EU und vor allem Deutschlands. Das führt zu nichts. Vielleicht sollten wir eine andere Politik verfolgen, eine außerhalb der EU und des Euros.
Drei von vier Griechen hatten sich vor der Wahl für einen Verbleib im Euro ausgesprochen. Neueste Umfragen dazu gibt es noch nicht. Doch viele stimmen mit ihrer Bankkarte ab. Mehr und mehr Hellenen räumen ihre Konten leer. Dem 75-jährigen Rentner Yorgos Avgerinos gefällt das lümmelhafte Auftreten der neuen Regierung nicht, der er eine Mitschuld an der Eskalation zuspricht.
Nicht mit den Händen in den Hosentaschen und diesem Auftreten. Wenn du mit ausgestreckter Hand nach etwas fragst, du kannst doch nicht wie die auftreten. Jetzt sind die anderen gegen uns.
Noch wird nach einem Kompromiss gesucht. Das Ticken der Uhr wird lauter.
Sie hören das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. In der Ukraine sollte dieser Dienstag heute eigentlich der Tag sein, an dem mit dem Abzug schwerer Waffen begonnen wird. Voraussetzung dafür war, dass die Waffenruhe hält, die seit der Nacht zum Sonntag gilt. Das sehen beide Seiten leider nicht so. Deshalb weigern sich beide Seiten auch, mit einem Abzug der Waffen zu beginnen. Und setzen sie im Gegenteil weiterhin ein. Daran konnten offenbar auch die Telefonate nichts ändern, die Bundeskanzlerin Merkel heute mit den Präsidenten Putin und Poroschenko führte. Von einem weiteren Tag des Blutvergießens berichtet Bernd Großheim.
Straßenkämpfe in Debaltseve im Osten der Ukraine. Ist die Stadt zwischen Luhansk und Donetsk schon gefallen? In der Hand der Separatisten wurde der Anführer der Donetsker Volksrepublik Sacharchenko in Debaltseve verletzt, wie russische Medien berichten. Zunächst gab es Meldungen, die Separatisten hätten mit russischer Unterstützung das Polizeihauptquartier und den Hauptbahnhof von Debaltseve eingenommen. Der Verteidigungsminister der sogenannten Volksrepublik Donetsk, Kononov, sagte am frühen Nachmittag, 80% der Stadt würden von Separatisten kontrolliert.
Das einzige Problem sind jetzt kleinere Gruppen des Feindes, nicht mehr als 10 Mann pro Trupp, die sich in den Gebäuden verschanzen. Scharfschützen und Sabotageeinheiten sind aktiv. Aber ich denke, dass die Stadt in den nächsten Tagen, mit Glück sogar innerhalb der nächsten 24 Stunden, unter Kontrolle der Armeen der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sein wird.
Der Sprecher der ukrainischen Armee, Lysenko, dementierte Meldungen über eine schwere Niederlage.
Pro-russische Propaganda versucht zu verbreiten, dass sich zahlreiche unserer Soldaten haben gefangen nehmen lassen. Sie senden Reportagen darüber im Fernsehen und sagen, dass wir schon kapituliert haben und um freien Abzug bitten. In der Wirklichkeit sieht die Situation etwas anders aus. Sie müssen verstehen, unser Gegner hat ständig mehr Verluste an Menschen und Technik. Und unsere Artillerie leistet uns Feuerunterstützung.
Tausende ukrainische Soldaten sollen in Debaltseve eingekesselt sein. Ihre Versorgungslage ist nach Medienberichten katastrophal. Die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt lassen die in Minsk ausgehandelte Waffenruhe in weite Ferne rücken. Keine der beiden Seiten will zu diesem Zeitpunkt ihre schweren Waffen zurückziehen. Die Separatisten meinen gar, dass die Waffenruhe für Debaltseve nicht gelte, weil die Stadt nicht an der Frontlinie liege, sondern im Inneren des von ihnen beanspruchten Territoriums. Separatistensprecher Puschilin erklärte, man habe kein Recht, den Kampf um Debaltseve zu beenden. Das sei eine moralische Angelegenheit. Was er damit genau meint, bleibt unklar. OSZE-Beobachter bekamen heute erneut keinen Zutritt zur Stadt. Separatisten verweigerten die Durchfahrt, offiziell aus Sicherheitsgründen. Die OSZE soll den Fortgang der Waffenruhe kontrollieren. Die Verletzungen des Oberhaupts der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, Sacharchenko, sollen nicht lebensgefährlich sein. Er sei am Bein verwundet worden, als sein Tross auf einer Straße in Debaltseve unter Beschuss durch die ukrainische Armee geriet.
Wladimir Putin hat den Tag heute nicht nur in Russland verbracht, sondern ist auch verreist nach Ungarn, Klammer auf, EU-Mitglied, Klammer zu. In der ungarischen Hauptstadt Budapest soll es in den Gesprächen mit Ministerpräsident Orbán um Energiefragen gehen. Informationen von Ralf Borchert.
Wladimir Putin kam mit ganz großem Gefolge nach Budapest. 8 russische Regierungsflugzeuge sind nach Angaben ungarischer Internetmedien auf dem Budapester Flughafen gelandet. Die Polizei riegelte 4 Donaubrücken und praktisch die gesamte Innenstadt aus Sicherheitsgründen ab. Dabei ließ Putin, wie so oft bei Auslandsreisen, seine Gastgeber warten. Er traf mit deutlicher Verspätung in der ungarischen Hauptstadt ein. Der Besuch hat hohen Symbolwert. Ungarn ist EU- und NATO-Mitglied. Seit der Annexion der Krim besucht Putin erstmals ein NATO-Land. Und nach der jüngsten, schon wieder brüchigen Waffenstillstandsvereinbarung für die Ostukraine kann Putin demonstrieren, dass er auch innerhalb der EU noch Freunde hat. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán trägt zwar offiziell die EU-Sanktionen gegen Russland mit, doch er hat wiederholt seine Sympathie für Putins autoritären Führungsstil deutlich gemacht. Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Budapester Andrassy-Universität, sagt:
Ich denke, es ist natürlich für Putin auch ein großer Erfolg, wenn er hier einen Mitgliedstaat der Europäischen Union besuchen kann. Und es ist natürlich die Befürchtung auch damit verbunden, dass Russland versucht, jetzt die Europäische Union zu spalten. Das Risiko ist natürlich damit verbunden.
Vor allem im Energiesektor setzt Orbán auf russische Unterstützung. Ungarn ist zu 60% von russischem Gas abhängig und will das einzige Atomkraftwerk des Landes mit russischer Milliardenhilfe ausbauen. Ellen Boos:
Für Ungarn ist das wichtigste Interesse natürlich die eigene Versorgung mit Gas. Das eben aufgrund der großen Abhängigkeit Ungarns von russischen Gaslieferungen, man es sich gar nicht leisten kann, mit Russland nicht zu verhandeln.
In der ungarischen Bevölkerung gibt es auch deutliche Putin-Skepsis. Wir sind sehr empört über den Besuch, sagt dieser Mann. Und was mich am meisten stört, ist, dass sich Viktor Orbán vor 6 Jahren noch ganz anders geäußert hat. Wenn die sozialistische Vorgängerregierung mit Putin verhandelt hat, mein Gott, was wurde sie von Orbán beschimpft? Und jetzt ist er Putins bester Freund. Tatsächlich hat sich Orbán vom Kritiker der früheren Sowjetunion und Russlands zum Putin-Anhänger gewandelt, der für Ungarn eine, wie Orbán sagt, illiberale Demokratie als erstrebenswert sieht und die ungarische Wirtschaft vor allem nach Osten öffnen will.
Die Bundesregierung will das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr neu schreiben. Die gültige Fassung ist inzwischen 9 Jahre alt und viele Freunde von damals sind nicht mehr richtige Freunde. Manche Konflikte auch nicht mehr Konflikte. Heute fiel, pardon für dieses Bild, der Startschuss durch die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Aus Berlin berichtet Thomas Schmidt.
Es war einmal eine Zeit, in der Russland als durchaus privilegierter Partner von EU und NATO galt, als junge Männer einen Wehrdienst ableisten mussten und der Begriff arabischer Frühling ausschließlich an den Wetterbericht erinnerte. Es ist die Ära des alten Weißbuchs von 2006, ein Bild, das so gar nicht mehr in die Gegenwart passt. Moskaus Okkupationspolitik in der Ukraine, die mörderische Terrormiliz IS und Cyberattacken aus dem Netz markieren die aktuelle Bedrohungslage, auf die das neue Weißbuch nun Antworten liefern soll.
Wir möchten viele verschiedene Meinungen hören von Wissenschaft und Politik, von unseren Partnern, nationale Expertinnen und Experten und vor allem auch die Bevölkerung hören. Dazu haben wir eine Website geschaltet.
Denn, so Verteidigungsministerin von der Leyen, es gehe schließlich um das strategische Grundlagendokument, das die Säulen deutscher und europäischer Sicherheitspolitik und die Zukunft der Bundeswehr definieren soll. Klar scheint, die Truppe muss ihr Augenmerk künftig nicht mehr allein auf die Auslandseinsätze richten, sondern verstärkt wieder auf die Verteidigung des NATO-Territoriums. Wie? Dazu sollen 250 Experten aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Militär in Arbeitsgruppen und Workshops ihre Expertise in das Projekt einbringen. Darüber hinaus will von der Leyen Kabinettskollegen in den Beratungsprozess ebenso einbeziehen wie die NATO, die EU und humanitäre Organisationen.
Wir wissen, dass alle Instrumente der Diplomatie, aber auch die vielfältigen Instrumente der wirtschaftlichen Zusammenarbeit die Verteidigungspolitik hervorragend ergänzen. Und ohne sie ist die vernetzte Sicherheit insgesamt nicht möglich.
Von der Leyen machte erneut klar, dass Berlin Verantwortung übernehmen will. Die Verteidigungsministerin sprach sich für eine neue Grundhaltung Deutschlands in der internationalen Politik aus, die von der Verantwortung für die eigene Geschichte, den humanitären Verpflichtungen und den eigenen sicherheitspolitischen Interessen geleitet sein müsse. Mehr Verantwortung heiße aber nicht, so von der Leyen, führen mit Pickelhaube, sondern aus der Mitte der Bündnisse heraus. Volker Perthes, Sicherheitsexperte und Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht das so. Deutschland sollte sich
als verantwortliche, mittlere Macht verstehen, die mit anderen zusammen die europäische und die globale Ordnung wahrt und entwickelt.
Das neue Weißbuch soll zwar erst bis Sommer nächsten Jahres abgefasst und dann vorgelegt werden, aber schon vorauseilend formulierte die Opposition ihre Kritik. Die Grünen warnten vor einer Verengung der Sicherheitspolitik auf das rein militärische und fordern eine, so wörtlich, vernünftige zivile Konfliktprävention. Die Linke boykottiert das Projekt und will nicht mitarbeiten, weil es sich, wie es heißt, zu sehr auf Aufrüstung und Auslandseinsätze konzentriert.
Eigentlich sollte das französische Parlament heute über eines der wichtigsten Vorhaben der sozialistischen Regierung abstimmen. Ein Gesetzespaket, das die Wirtschaft liberalisieren soll und zum Beispiel mehr verkaufsoffene Sonntage zulässt oder einen freieren Zugang zu juristischen Berufen. Aber nach den heftigen Auseinandersetzungen darum stand die Mehrheit nicht. Und das hat die Regierung von Premier Valls heute Nachmittag in solche Turbulenzen gestürzt, dass sie zu einem riskanten Manöver gegriffen hat. Einzelheiten aus Paris von Barbara Kostolnik.
Von wegen nationale Einheit. Schon am Morgen hatte die Regierung Valls keine eigene Mehrheit für ihr wichtigstes Reformvorhaben, dafür einen zuversichtlichen Wirtschaftsminister, Emmanuel Macron, der mit diesem Gesetz die eierlegende Wollmilchsau erfinden wollte, die Wirtschaft reformieren, ohne die ganz linken Sozialisten zu verschrecken. Ich glaube, wir haben viel gearbeitet. Und wenn man viel gearbeitet hat, dann kann man auch viel erwarten. Sagte Emmanuel Macron am Vormittag, da glaubte er noch an eine Abstimmung. Aber kurz vor der entscheidenden Runde im Parlament fand eine außerplanmäßige Kabinettssitzung im Élysée statt. Erstes Alarmzeichen, dass doch nicht alles glatt läuft. Und danach war klar, es wird nicht abgestimmt. Um kurz nach vier also stellt Manuel Valls in der Assemblée die Vertrauensfrage nach Artikel 49 der französischen Verfassung. Das Kabinett hat mich ermächtigt, im Falle des Gesetzes für Wachstum und Beschäftigung die Vertrauensfrage zu stellen. Sagt ein matter Manuel Valls und damit geht das Gesetz ohne Abstimmung durch. Kurz zuvor hatte Valls, da noch sehr kämpferisch unterwegs, vor allem in Richtung der eigenen sozialistischen Abweichler gedroht. Diese Regierung wird alles tun, damit dieses Gesetz durchkommt, weil dieses Gesetz Frankreich nützt. Alles werben, alles drohen, es half nichts. Nun haben die Abgeordneten der Opposition 24 Stunden Zeit, einen Misstrauensantrag zu stellen. Und die konservative UMP um Christian Jacob hat bereits angekündigt, das zu tun. Die Franzosen haben ein Recht auf diese Abstimmung. Und die Frage ist doch, sind sie als Premierminister überhaupt noch handlungsfähig? Wenn der Misstrauensantrag durchgeht, er braucht die absolute Mehrheit aller Abgeordneten, dann ist die Regierung Valls am Ende. Und Frankreich hat neben seiner Wirtschafts auch eine veritable Regierungskrise. Aber so weit wird es nicht kommen, daran sind sich alle einig. Weil selbst der wütendste sozialistische Abweichler weiß, gibt es Neuwahlen, bin ich nicht mehr dabei. In dem Riesengesetzesvorhaben der Loi Macron hatte vor allem die Sonntagsarbeit, einer von 200 Punkten, die Gemüter der linken Sozialisten erhitzt. Ich versuche, mich in die Arbeitnehmer hineinzuversetzen, sagte der Pariser Abgeordnete Pascal Chécri, die von nun an möglicherweise Sonntag für Sonntag arbeiten müssen. Sie sind gewerkschaftlich kaum organisiert. Ich kann das nicht gutheißen. Ganz offensichtlich hatte die Regierung am Ende erhebliche Zweifel an ihrer Mehrheit in der Nationalversammlung gehabt. In der Tat hatten viele sozialistische Abweichler, etwa 40 wären es wohl letztlich geworden, angekündigt, das Gesetz abzulehnen. Ich werde klar dagegen stimmen, das habe ich gesagt. Mehrfach musste die Abstimmung verschoben werden. Fast 200 Stunden hatten sich die Abgeordneten in der Nationalversammlung die Köpfe über das Gesetz heiß geredet. Am vergangenen Sonntagmorgen waren dann endlich alle 1000 Änderungsanträge durch. Und nun das, keine Abstimmung. Kein Risiko eingehen, hatte es aus der Umgebung von Staatspräsident François Hollande geheißen. Dafür ist das Gesetz zu wichtig. Manuel Valls hat sich in diesem Fall daran gehalten. Beschädigt ist er trotzdem. In Zukunft wird es für ihn noch schwieriger werden, seine Mehrheit zusammenzubekommen.
Wer war Omar El Hussein, der Attentäter von Kopenhagen? Was trieb ihn zu seiner Tat am vergangenen Wochenende, als er erst auf einer Konferenz zur Meinungsfreiheit einen Filmemacher erschoss und später dann an einer Synagoge einen jüdischen Wachmann? Und wie ernst haben die dänischen Geheimdienste Hinweise auf ein solches Attentat genommen? Das sind die Fragen, die heute in Dänemark diskutiert werden, unter anderem auch im Parlament, das sich erstmals seit den Morden in der Hauptstadt traf. Vom Tag in Kopenhagen berichtet Randi Häusler.
Als heute Nachmittag das dänische Parlament zu seiner Sitzung zusammenkam, wurde nicht wie sonst üblich lebendig diskutiert oder gar gestritten. Stattdessen gedämpfte Stimmen, eine Schweigeminute und die Worte des Parlamentspräsidenten Mogens Lykketoft. Wir sind alle betroffen von dem, was geschehen ist. Das Herz blutet, wenn friedliche Mitbürger getötet werden, weil sie von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen oder weil sie der jüdischen Gemeinde angehören. Doch auch die Politik spielte heute erstmals seit den Anschlägen am Wochenende eine Rolle. Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt kündigte am Nachmittag an, dass sie bald neue Maßnahmen zur Terrorbekämpfung präsentieren wolle. Bereits nach den Attacken in Paris vor gut einem Monat, so Thorning-Schmidt, habe sie die Behörden gebeten zu untersuchen, ob es Bedarf an weiteren Ressourcen und Werkzeugen zur Terrorbekämpfung gebe. Unterdessen melden sich immer mehr Menschen zu Wort, die den mutmaßlichen Attentäter gekannt haben. Einer von ihnen ist Martin Milo. Er ist mit Omar el-Hussein vor 3 Jahren in eine Klasse gegangen. In den Pausen seien sie immer eine Zigarette rauchen gegangen und hätten sich auch über Religion und Politik unterhalten. Er mochte Juden nicht. Und das hat er auch sehr, sehr deutlich gemacht, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam. Er war sehr religiös. Sein ganzes Leben drehte sich nur darum. In meinen Augen war er fanatisch. Nach und nach fügt sich also das Bild des mutmaßlichen Täters zusammen. Und doch bleiben viele Fragen offen. Wie zum Beispiel sollen potenzielle Attentäter daran gehindert werden, ihre Taten auszuführen. Der dänische Geheimdienst hatte nach eigener Aussage den Täter auf dem Radar und wird sich deshalb in kommender Zeit noch rechtfertigen müssen, warum die Anschläge nicht verhindert werden konnten. Doch in diesen Tagen, kurz nach dem Anschlag, herrscht vor allem eine nachdenkliche, versöhnliche Stimmung im Land. Auf der zentralen Gedenkveranstaltung gestern Abend in Kopenhagen, zu der sich rund 40.000 Menschen versammelten, rief Ministerpräsidentin Thorning-Schmidt nochmals auf, für Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit einzustehen. Wir begegnen Hass mit Zusammenhalt und Gewalt mit Demokratie. Wir werden leben, wie wir es wollen. Und wir sind die, die wir sind. Und heute Abend halten wir einander an den Händen.
Das AMNOG ist nicht nur ein kompliziertes Wort, sondern es will auch was richtig Gutes. Denn das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes, gültig seit 4 Jahren, will die Pharmaindustrie dazu zwingen, ein neues Medikament wirklich nur dann auf den Markt zu bringen, wenn es auch ein Fortschritt ist. Die DAK, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, hat untersucht, ob das auch klappt. Die Ergebnisse der Studie hat sie heute in Berlin vorgestellt. Von dort berichtet Bettina Nutz.
Medizinischer Fortschritt ist gut, aber nicht um jeden Preis. Sprichwörtlich schon gar nicht, wenn die Pharmaindustrie die Arzneipreise diktiert. Seit 2011 gibt es ein entsprechendes Gesetz, das die Kosten im Zaum halten soll. Kassen, Ärzte und Kliniken überprüfen, ob neu zugelassene Medikamente das halten, was sie auf dem Beipackzettel versprechen. Wenn sie Therapien verbessern, handeln Kassen und Hersteller einen Preis aus. Wenn nicht, gibt es nur einen Festbetrag.
Das ist ein richtiger, guter Weg, aber wir können heute nach 4 Jahren auch ganz konkretes Verbesserungspotenzial definieren.
Das ist die Diagnose von Herbert Rebscher, dem Chef der DAK-Krankenversicherung, die eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben hat. Verbesserungspotenziale finden sich laut dieser Untersuchung einige. So bringt offenbar nur jedes zweite neue Medikament Patienten wirklich mehr. Bedenklich aus Sicht der DAK, solche Präparate sind teuer und werden doch von Ärzten zu häufig verordnet. Und genau das sollte das Arzneigesetz verhindern. Bis zu 2 Milliarden Euro mehr, sagen die Kassen, müssten sie dafür pro Jahr aufbringen. Unerwünschte Nebenwirkungen des Gesetzes also. Die Pharma-Lobby ist weiter aktiv und einflussreich, ergänzt Wolf-Dietrich Ludwig, Vorstandsvorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
Weil man ein Standardmedikament, was man lange kennt, dessen Risiken und dessen Nutzen man gut einschätzen kann, durch ein Medikament ersetzt, was man viel weniger gut kennt, was aber durch entsprechende Marketingstrategien angepriesen wird.
Geschicktes Anpreisen, so Ludwig, sei aber nur möglich, weil Informationen über die Kosten-Nutzen-Analyse wohl nicht richtig zu den behandelnden Medizinern durchdringen.
Zentrale Botschaft, wir müssen uns wirklich bemühen, diese wichtigen Erkenntnisse, die ja teilweise auch durchaus kritikwürdig sind aus der Nutzenbewertung, besser gemeinsam zu verbreiten, sodass die Ärzte sie bei der Verordnung dann auch wirklich nutzen. Und wir müssen, und das ist ein Hauptanliegen der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, uns stärker um unabhängige Fortausbildung der Ärzte kümmern. Es kann nicht angehen, dass wir Fortbildungspunkte in Deutschland vergeben für Veranstaltungen, wo wir ganz genau wissen, dass sie eigentlich Marketingveranstaltungen der Industrie sind.
Und es gibt noch mehr Kritik, zum Beispiel daran, dass nur neu zugelassene Pillen geprüft würden, aber nicht solche, die schon auf dem Markt waren, bevor bevor das Arzneigesetz 2011 in Kraft trat.
Ich würde mal jetzt etwas provokativ sagen, weit mehr als 50% der vor 2011 neu zugelassenen Arzneimittel hat keinen Zusatznutzen. Unabhängige Arzneimittelbulletins gehen davon aus, dass 80% keinen eindeutigen therapeutischen Fortschritt bedeuten. Und das ist eine Zahl, die ich für sehr realistisch halte.
Und diese alten Präparate, so Mediziner Ludwig, gehörten wenigstens alle 2 bis 3 Jahre auf den Prüfstand. Eine durchwachsene Bilanz also, auf die der Verband forschender Pharmafirmen entsprechend reagiert. Medikamente, die Patienten wirklich mehr Gesundheit und Lebensqualität brächten, die würden oft genug nicht verordnet.
Das war das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info an diesem Dienstag, dem 17. Februar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Aus dem Studio verabschiedet sich Thomas Spickhofen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.